96. Minute.
Moin moin und herzlich willkommen zur 28. Folge von 96. Minute, der 96 Podcast. Ich sitze hier mit Henne und Gianni, mein Name ist Fabian und wie war euer Gefühl vor dem Spiel? Also wir haben ziemlich gebrannt, glaube ich, alle, ne?
Ja, ich war echt aufgeregt, ne? Weil wieder alles für uns gelaufen ist. Vorher, die Konkurrenten oben haben alle nicht gewonnen. Und dann lief so alles auf dieses Spiel hinaus. Mhm. Ne? Ich hatte auch das Gefühl, dass Fußball Deutschland ganz schön drauf geguckt hat. Ne? Ja. Also da wurde ordentlich Werbung für gemacht und ich war aufgeregt. Ich war richtig kribbelig schon ab Mittwoch.
Definitiv brutales Topspielcharakter. Also ich war, glaube ich, so 2 Tage vorher war ich noch relativ entspannt, aber so je näher der Spieltag dann rückte, desto nervöser wurde man. Vor allem in Anbetracht dessen, dass natürlich oben alle reihenweise Punkte liegen lassen haben. Ne? Mhm. Aber als ich dann den Sonntag wach geworden bin, dachte ich mir, okay, selbst wenn das heute in die Hose geht, gut, dann zieht halt Schalke davon, aber die anderen laufen irgendwie nicht weg. Die bleiben alle auf der Stelle stehen. Eine Frage habe ich an euch. Mhm. Was ging euch durch den Kopf, als ihr die Aufstellung gesehen habt?
Also ich war nicht nur nervös und heiß, sondern ich war auch unfassbar gespannt, ne? Weil es ja unter der Woche ein paar Nachrichten gab. Gita hatte Magen-Darm und so. Wir waren nicht ganz einig, was passiert jetzt mit Ocon nach dieser Leistung. Und deswegen war ich unfassbar gespannt, wie er das personell löst, aber wie er das auch taktisch löst. Ne? Weil es war ja klar, es musste irgendwie irgendwas schon anders werden nach diesen 3 schwachen Spielen. Und dann kam diese Elf raus und das ist ja immer ganz spannend, weil jedes Portal das dann anders interpretiert. Ja. Und bei manchen spielte dann Thordarson hinten, manche hatten eine Viererkette, bei manchen war Aseko hinten. Ich war einfach unfassbar gespannt, wie das jetzt in der Tat umgesetzt wird.
Ja, also so. Ich war komplett verwirrt, bin ich ehrlich. Also ich habe mir überhaupt gar nichts vorstellen können. Ich habe auch an der Dreierkette gezweifelt im ersten Moment. Ich dachte mir, okay, was zaubert er da jetzt aus dem Hut? Was hat er vor? Hoffentlich geht das gut. So, und dann natürlich, nachdem die Elf auf dem Platz stand, war, glaube ich, die Zuordnung soweit klar. Ja.
Also ich muss sagen, obwohl es ja eigentlich das Naheliegendste, ehrlich gesagt, war, hätte ich nicht damit gerechnet, dass er Leopold in die Innenverteidigung zieht.
Nee, vor allem ja zentral gegen Dzeko nicht.
Genau.
Also,
ne, also ich habe auch hab gedacht,
ausgeschlossen.
Ich habe auch gedacht, ist es dann Thordarson aufgrund seiner Körpergröße?
Ja.
Nicht nur. Ist es Aseko aufgrund seiner Aufbaustärke?
Korrekt, auch die Geschwindigkeit, die habe ich jetzt bei Enzo nicht so als Stärke angesehen. Hat mich überrascht, dass er da hinten drin stand als Quarterback. Ich weiß es nicht, was da die Intention war. Aber sie haben zeitweise natürlich auch gewechselt. Ne?
Genau, es war so, dass Thordarson dann zurückgerückt ist. Erstmal von Anfang an auf der Position von Leopold gespielt hat, sozusagen den Sechser. Aseko hat den Achter-Zehner weitergespielt. Allgeier vor Ocon, blank, gar nicht erst im Kader.
Ja, was war mit Ocon? Hatte der irgendwas?
Nee.
Ich glaube, das waren die Nerven, die Geschwindigkeit. Allgäu war der schnellste Spieler im Spiel am Ende, ne? Also.
Ja, und Ocon wurde abgekanzelt nach dem
Spiel. Er hätte ja sein können, dass da eine ähnliche Situation war wie bei Gita.
Nee.
Dass er irgendwie einen Magen-Darm hatte oder weißt du, Kuckuck?
Nee.
Okay.
Weishaupt war nicht im Kader, das fand ich noch überraschend. Der hatte aber Magen-Darm, das kam jetzt raus. Da habe ich erst gedacht, das ist eine disziplinarische Maßnahme. Mhm. Was ich schade fand, war, dass Roggo nicht dabei war.
Ja,
ne? Der hat mir so als Typ, als Spielertyp, hätte der mir noch gut getan
als
auf der Bank.
Dortmunder.
Genau. Ja, und ansonsten gehen wir jetzt dann wohl erstmal rein. Ne? Was ich schön fand, vorher, vor dem Spiel, sagte der Sky-Kommentator, 7000 hannoveranische Auswärtsfans knapp.
Ja.
Schon ein Brett, ne? War wieder ein schöner Block. Ich habe noch nie so einen lauten Wechselgesang im Fernsehen gehört. Also das Hannover hat so gescheppert.
Ja.
Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ja, dann gehen wir mal rein. Also Schalke hat direkt von Anfang an das gemacht, was man von Miron Muslic Mannschaften auch nicht anders erwarten kann. Die sind unfassbar aggressiv draufgegangen. Mhm. Also mir ist wirklich direkt wieder das Herz in die Hose gerutscht. Haben sehr giftige Zweikämpfe geführt. Das hat man dann schon daran gesehen, dass unser Ex-Kollege Kenan Karaman unserem Torwart erstmal einen schönen Ellenbogen mitgibt.
Soll ich darauf jetzt ausrasten oder am Ende? Weil ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben.
Mach's mal am Ende, wenn es um den Schiedsrichter geht. Aber ist für mich sinnbildlich so, die sind einfach so ekelhaft. Und immer wenn der Schiri gerade nicht guckt, gibt es halt irgendwie einen kleinen Ellenbogen oder eine kleine Marke. Hey, wir sind hier auf Schalke und wir sind Malocha und wir sind da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass unsere Mannschaft da von Anfang an wieder untergegangen ist in diesem Druck und in diesem Abgewichstsein. Und sie wirkten ängstlich, sie wirkten überfordert und so kam es in der 9. Minute dann schon zur ersten absoluten hochkarätigen Chance. Yokota verliert außen den Ball und Dzeko prüft Neul. Richtig schöne Parade von Neul, gut gerettet. Ja, und es waren so viele Ballverluste. Also Schalke hat das schon ein bisschen anders gespielt als Fürth und Bielefeld und Dresden. Sie haben eher das Zentrum dicht gemacht. Sie waren sehr, sehr kompakt in der Mitte, wollten den Ball nach außen und haben dann zugeschoben. Also sie standen noch nicht außen, sie haben uns nicht so breit angepresst, haben wirklich vorne diesen Dreiersturm sehr aus der Mitte raus und haben dann aber die Außen zugeschoben und Zart und Yokota haben jeden Ball abgeliefert. Zart hat echt viel versucht, er ist bemüht, aber es tut mir echt auch ein bisschen weh mittlerweile dem zuzugucken, weil da einfach wirklich nicht viel gelingt. Das waren so 20 Minuten, wo es wirklich eigentlich genauso lief wie im Hinspiel. Ja, wir wurden überrannt, wir wurden aufgefressen, uns wurde direkt die Butter vom Brot genommen, wir haben die Zweikämpfe verloren, konnten unser Spiel nicht aufziehen. Schalkes Idee ist komplett aufgegangen. Aber wir kommen diesmal ohne Schaden drüber weg, liegen nicht früh hinten und dann kommt eine Szene, Saad läuft alleine auf Karius zu. Und er hat so eine Chance, in so einem Spiel so einen Turnaround-Moment zu schaffen. Und Saad wurde ja im Winter geholt als Unterschiedsspieler. Ja. Ich meine, letztendlich ist das ein Bundesligaspieler, ne, der in der Bundesliga bei Augsburg nicht mehr so zum Zuge kam und jetzt wieder zum Bundesligaspieler werden möchte bei uns. Mhm. Und dann muss man so ein Ding machen. Und der hat jetzt leider so viel schon verballert. Und er hat aber leider auf der Assist-Seite auch noch nicht nachgewiesen, dass er uns sehr viel bringt. Ja, und in der 21. Minute hätte das eine unglaublich wichtige Szene sein können, weil wir 20 Minuten überstehen und dann hätten wir so einen Nadelstich gesetzt. Und wenn der gelungen wäre, dann wäre das Spiel zu dem Zeitpunkt anders verlaufen. Leider ist es nicht so gekommen. Wie habt ihr die Anfangsphase gesehen bis hierhin?
Ja, sehr ähnlich wie du, muss ich sagen. Ich habe sie ja vorrangig auch gehört, weil ich im Auto saß. Der Kommentator hat eigentlich nur die ganze Zeit von Schalke geschwärmt. Und das, was ich dann auch danach sehen konnte und im Replay gesehen habe, war es so ein bisschen gestützt oder fühlte ich meine These ein bisschen gestützt, dass diese Mannschaft halt Grüntee in den Ohren ist. Das war absolut klar, dass das auf Schalke so auf uns zukommt. Ne? Also da muss man ja irgendwie mit umgehen können, als sich zu denken, ich gehe da einfach jetzt mal rein und überstehe das. So, ne? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wollte die Mannschaft das erstmal vorrangig überstehen. Ne? Und als wäre da kein eigener Drive irgendwie drin gewesen, dieses Stadion irgendwie leise zu machen. Das kriegt man nämlich auf Schalke auch hin. Und wenn da nichts funktioniert, dann kann es da wirklich auch mal schnell Pfiffe geben. Und so muss man das Stadion auch so ein bisschen gegen Schalke ausspielen. Und wenn man das nicht nimmt, dann hat man doch keine Chance.
Ja, definitiv. Der Aseko hat, glaube ich, ein Interview gegeben in der Woche vorm Spiel und da hat er, glaube ich, genau das auch erwähnt. Sein Antrieb ist es quasi, dieses Stadion zum Schweigen zu bringen. Anfangsphase, ich war sowas von abgefuckt. Ey, mich hat es so aufgeregt, weil ich mir, also du bereitest dich aufs Spiel vor und du weißt ja genau, wie Schalke auch Fußball spielt. Und es wirkte auf mich so, als ob es komplett überraschend war. Als ob die jetzt komplett überrumpelt wurden von dem Ansatz, den Schalke hat. Und ich war völlig neben der Spur. Es hat mich so aufgeregt, weil mir da auch komplett der Biss gefehlt hat. Der Wille war nicht da. Ich habe das Gefühl, die sind in der Kabine geblieben. Mhm. Auch der Leopold, der stand, glaube ich, in den ersten paar Minuten stand er halt wirklich hinten auf dieser zentralen Innenverteidigerposition. Dann kamen halt drei lange Bälle von Karius auf Dzeko und dann ist auf einmal ein Leopold mit einem Dzeko in einem Kopfballduell. wo ich mir auch denke, so merkt ihr es nach dem dritten Mal, dass der da weg muss, dass die langen Bälle kommen und er halt kein Duell gewinnt gegen den. Weiß ich nicht, ich habe Hoffnung gehabt, dass da irgendwie so ein geiler Matchplan hinter ist, hinter dieser Aufstellung, aber nach den ersten 20 Minuten war ich so bedient, ich dachte mir nur, Alter, gleich kracht's, und so kam es dann ja auch.
Also der Matchplan war ja ganz klar, dass Tietz wollte unser Zentrum spielerisch stärker machen. Ne, er wollte Leopold in die Innenverteidigung schieben als jemanden, der die Einsätze gerade hat, um sichere Bälle rauszuspielen. Dann mit einem Thordarson, jemanden, der halt körperlich stark ist und sich durchsetzen kann. Und dann ein Aseko, der also ne, so eine zentrale Achse, eben so ein Spieler mehr, der also theoretisch so zweieinhalb Mittelfeldspieler, ne, weil Leopold im Aufbau dann schon auch so eine schwimmende Sechs war und kein Innenverteidiger, ne, sondern er dann so mit auch reingezogen ist ins Mittelfeld. Aber ich gebe dir recht, dieser Matchplan ist absolut nicht aufgegangen. Ne? Und mir hat auch das Konzept gefehlt, okay, wenn die wieder mit den Messern zwischen den Zähnen rauskommt, was machen wir dann? Wie reagieren wir dann? Wo sind die Spieler, die sich aufbäumen? Ne, wo können die Bälle hin, wenn wir wirklich so angepresst werden, dass gar nichts mehr geht? Da hat mir der Lerneffekt aus dem ersten Spiel gefehlt. Also es hätte, wenn Dzeko in der 9. Minute das Ding macht, eben auch wieder so eine 3-0-Halbzeit werden können. Ja. Ne? Jetzt ist es nur eine 2-0-Halbzeit geworden, denn 7 Minuten nach dieser Saar-Szene, die ich eben angesprochen habe, hat Kenan Karaman Dzeko angespielt und Dzeko macht das in absoluter Top-Stürmer-Manier, macht das 1-0. Wir sind auch davon nicht aufgewacht. Im Gegenteil, wir sind nur noch unsicherer geworden. Die Abstände zwischen unseren Ebenen war so unfassbar weit. Also man hat sich so alleine gelassen. Sinnbildlich dafür war für mich die Szene, wo Kellmann den Ball vorne in der Spitze erläuft und den blind zurück an den Strafraumrand legt und sich wundert, dass 10 Leute hinter ihm in der eigenen Hälfte sind, gefühlt.
Keiner den Weg in die Box gesucht, nicht einer.
Viele haben uns auch jetzt auf Instagram geschrieben, was ist mit Kellmann los? Ist das irgendwie eine Flaute? Ist der jetzt schlecht in Form? Was ist da? Der trifft nicht mehr, der ist nicht mehr ins Spiel eingebunden. Und ich glaube, diese Szene ist sinnbildlich dafür. Es ist nun mal gerade so, dass unsere äußeren Flügel wirklich zugestellt werden und dass Jokota, Saad, Udenne, denen gelingt gerade nichts mehr, weil die gedoppelt und gedreifacht werden. Wir kommen da nicht mehr durch und aus dem Zentrum wird Kellmann nicht geschickt, nicht angespielt. Das heißt, der kriegt einfach keine Bälle und wenn er dann einen Ball da vorne kriegt, rückt keiner nach. Ja. In der 37. Minute hat Ljubicic dann den Pfosten getroffen und da dachte ich, ey Leute, jetzt, das ist jetzt aber wirklich, ihr schwimmt gerade so krass. Bitte kommt jetzt mit diesem 1-0 in die Halbzeit, aber leider sollte es nicht so sein, denn natürlich muss es auch nach Yannick Dehm eine Woche später wieder ein damals von mir auch sehr gehasster Ex-Spieler Kenan Karaman sein, der das 2-0 macht und so gehen wir dann letztendlich in die Halbzeit und ich hatte vor Beginn schon den Take in unserer Gruppe gemacht, Tietz muss diese Startelf mit 3 Wechseln wieder einkassieren zur Halbzeit. 3 Wechsel waren es zwar nicht, es waren 2, aber man hat ganz deutlich gesehen, dieser Plan ist gescheitert. Ja, außen waren die Bälle weg, das Zentrum war dicht, da ging überhaupt gar nichts. Es war qualitativ aus meiner Sicht einen Klassenunterschied zu sehen, ne? Und von der Mentalität, von der Einstellung, genau das, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, Fabian, weil da einfach Männer gegen Jungs gespielt haben. Wenn man sich die Startelf anguckt und das vergleicht, das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied, ne? Wir haben sehr feine Fußballer in der Mannschaft. Ja, wir haben wirklich eine Startelf mit feinen Kickern. Ich meine, ein Wingback, ein Außenverteidiger ist bei uns ein Udenne. Ne? Das ist ja eigentlich kein Verteidiger, wie man ihn sich vorstellt. Ne? Ein Leopold spielt dann die Innenverteidigung gegen 3 unglaublich körperliche Stürmer da von Schalke. Klar ist Leopold ein Kämpfer, aber er bringt halt auch nicht dieses Wuchtige mit, was ein Kartic, was ein Dzeko mitbringen, was ein Kurucay mitbringt. Also, wenn man sich diese Startelf schon alleine anguckt, das ist ja ein himmelweiter Unterschied, Gianni, oder wie siehst du es? Also,
man merkt halt einfach, dass da hinten Boris Tomiak fehlt. Das ist halt einer gerade bei der Kulisse, der da vielleicht auch mal reinholzt, um seine Kette hinten so ein bisschen zu erden. Die Rolle nimmt halt keiner an so richtig. Ne? Nawrocki wäre noch einer, wo ich sage, der hat die Erfahrung, der hat die Qualität und vielleicht auch den Kopf dafür, um da vielleicht mal in so einem unruhigen Moment für ein klares Statement zu sorgen auf dem Platz. Aber er macht es halt nicht. Und wen hast du dann halt noch? Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht, vor allem jetzt nicht in dieser Woche, über irgendwelche Mentalitätstricks sprechen. Da können wir nächste Woche gerne nochmal drüber sprechen.
Kommen wir drauf zurück.
Ja, aber ja, das hat man auf jeden Fall auf dem Platz, vor allem in der ersten Halbzeit, extrem gemerkt.
Ja, also ich bin wirklich desillusioniert in die Halbzeit gegangen. Ich habe, also sonst hat man ja auch so Ideen, dass man sagt, so jetzt kann er den und den bringen und dann vielleicht kann man da nochmal einen anderen Impuls setzen und dann wird das schon. Mhm. Ich hab gedacht, Schalke wird das jetzt ganz solide runterspielen. Die werden sich jetzt tief reinstellen, werden das diszipliniert verteidigen und vielleicht noch 3-0, 4-0 Nadelstich setzen. Es sah dann auch erstmal so aus, also sie kamen aus der Halbzeit und wir hatten Şakrun und Bundu auf dem Platz, die beide ähnlich wie Saad und Yokota auch probiert haben. Also ja, leider war es dann so, dass wir wieder rausgekommen sind und ich dachte, ja, Schalke ist da und die 96er waren weiterhin etwas verunsichert. Nur dann kam in der 53. unser Gamechanger, die rote Karte. Dzeko macht da so einen Kung-Fu-Tritt aus der Drehung. Der Ball fliegt über ihn rüber. Er sieht nicht, dass Şakrun hinter ihm kommt. Und er trifft ihn auf Bauch bzw. Rippenhöhe. Erstmal war es rot für euch?
Ja, für mich schon auf jeden Fall. Also in der Realgeschwindigkeit und wenn du willst, dass der Schiedsrichter es auf dem Platz die Fakten irgendwie entscheidet, dann ist es in der Realgeschwindigkeit rot. Wenn du es 25 Mal in der Wiederholung siehst, dann siehst du, dass das Bein halt nicht durchgestreckt ist und alles so, ne, alles okay. Man kann ihm auf jeden Fall keine Absicht nachweisen, aber auf dem Platz tritt er ihn halt einfach auf die Brust.
Für mich ein 50-50-Ding. Aufgrund dessen hat, glaube ich, der VAR auch nicht eingegriffen. Da war es halt einfach die Ermessensentscheidung. Der Schiri hatte einen guten Blick, der stand gut, der war halt einfach 5 Meter davor. Dzeko braucht sich nicht wundern. Aber wenn der Schiri es halt bei dunkelgelb belässt, hätten wir uns halt nicht beschweren können. Also wir haben sie mit Kusshand angenommen, die rote Karte. Umso mehr sind halt die Schalke abgegangen, weil der Muslic hat es zum Beispiel in der PK nach dem Spiel nochmal verdeutlicht. Er meinte, ey, die Situation geschieht. Es gab keinen 96er, der irgendwie auf den Schiri zugesprintet ist und eine rote Karte gefordert hat. Ich finde es wild, dass ein Trainer so aufmerksam auf dem Platz ist und dann genau sowas beobachtet, aber es beschreibt es eigentlich ganz gut, weil jeder auf dem Platz, der in unmittelbarer Nähe stand, hat es scheinbar nicht für so krass erachtet wie der Schiri da mit der roten Karte. Ist natürlich die Szene, die diskutiert wird und viele ziehen den Vergleich mit der Aktion von Diaz von Bayern gegen Leverkusen.
Auch rot.
Einen Abend vorher, das war ganz klar rot und war halt eine Fehlentscheidung. Bei Dzeko war es ja rot, aber halt diskutabel. Ne? Es war halt einfach vom Schiri eine Ermessensentscheidung, er hat sie gegeben, Punkt.
Also ich würde sagen, wir würden heute über ein Foto von Şakrun diskutieren, wo der Abdruck vom Stollen drauf ist und würden sagen, warum ist das nicht rot?
Also, ja, klar, definitiv.
So, ich finde so in der Aktion sieht das echt übel aus. Also
auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass wenn es ein Spieler von uns gewesen wäre, würden wir genauso drüber diskutieren, wie wahrscheinlich jetzt die Schalke-Podcasts.
Aber ist schon krass, wie das in so einen Aufstiegskampf dann auch eingreift, ne? Wenn so ein Dzeko dann 2 Spiele fehlt. Was aber glatt rot erstmal Thema ist. Ne?
Auf jeden Fall 2.
Also ich habe genau über das nämlich nachgedacht. Ich hab darüber nachgedacht, wie würde ich jetzt reagieren, wenn das mein Spieler gewesen wäre von 96. Und ich glaube, ich würde mich in diesem Moment doch mehr über den Spieler aufregen als über den Schiri. Weil es ist keine Absicht, ist mir schon klar. aber es ist super unglücklich.
Es ist komplett
unglücklich. Es ist total dumm. Also warum in so einer Szene mit so einer, und es ist eine offene Sohle. Klar, das Bein ist jetzt nicht komplett, komplett durchgestreckt. Aber wer kann das auf der Höhe auch schon? Also es ist wirklich eine offene Sohle. Und es ist gesundheitsgefährdend gewesen. Das muss man schon sagen. Also, ne, wenn Chakrun da mit seiner Geschwindigkeit voll reinrennt in diese offene Sohle und der kriegt das Ding in die Rippe.
Ja, so hat es ja auch der Schiri dann im Endeffekt bewertet, dass es halt irgendwo eine zu gefährliche Situation war, die halt zu einem Schaden hätte kommen können. Dementsprechend ist die Rote gerechtfertigt.
Ich war schon beeindruckt, wie sehr das jetzt das Hauptthema war.
Das war komplett das
Hauptthema. Also da wirklich zu sagen, es ist ein Fehler. Ja, und das ist, also.
Das finde ich halt schwierig, und, weil du kannst nicht sagen, es ist ein Fehler.
Nee, und er sagt auch, ja, und jetzt ist Dzeko ein oder zwei Spiele gesperrt für sowas, der greift in den Aufstiegskampf ein. Ja, gut, aber.
Also, die brüllen mir eh viel zu laut rum, weil wenn du mich fragst, also, ist dieses Spiel eigentlich, wenn man es in Revue passieren lässt und einmal auf die Szenen guckt, verschoben zu 96 Seiten. Also, eigentlich müssen wir uns beschweren darüber.
Kommen wir noch auf die anderen
beiden? Wir kommen noch am Ende drauf. Ich finde diese Szene richtig brutal und ich habe mich auch so über Terodde aufgeregt. Mann, wie kann man denn so einen beschissenen Schalke-Fan da als Experten hinstellen?
Ja,
also, entschuldige mal, dass ich es jetzt so sage, weil der hat ja fast geheult, als es dann am Ende rübergeschaltet wurde,
nach dem Spiel zu denen.
Der war richtig traurig mit seinen Schalkern und so, das kann man sich doch nicht angucken. Also wirklich, sagt ihm das mal irgendwer danach? Oder merkt das keiner, weil alle mit Schalke traurig sind da in der Redaktion? Ja. Also wirklich, ich habe gedacht, ich bin bescheuert.
Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt klar sagen, und jetzt ziehen wir einen Strich durch dieses Spiel, weil das Spiel sich jetzt verändert. Und natürlich verändert sich ein Spiel, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist. Und natürlich verändert sich ein Spiel, wenn plötzlich der absolute Zielspieler bei Schalke vorne raus ist, ne? Der natürlich auch Sicherheit gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da verstehe ich die Wut und die Enttäuschung bei Muslic schon ein bisschen, weil wenn die da nicht rot kriegen, gewinnen die 3-4-0 gegen uns. Ne? So, ganz ehrlich, also das ist jetzt Teil der Wahrheit. Hier müssen wir ein kleines Mini-Fazit an der Stelle schon spielen. Die waren schon deutlich, deutlich besser als wir und das ist schon auch okay, dass die Tabellenführer sind und wir eben aktuell nicht.
Ja.
Muss man so klar sagen. So, aber jetzt hat das Spiel und so ist der Sport eben eine andere Richtung vorgegeben und ab der 53. Minute waren wir in Überzahl, in der 60. Minute kam dann Taibi für Thorason und Matsuda für Udenne. Hat mich überrascht, dass Udenne rauskommt. Ich hätte Neubauer, glaube ich, erstmal rausgenommen, weil ich den unsicherer fand und Udenne ja schon so jemand ist, der auch nochmal so einen Lichtmoment haben kann. Also sie haben das Ganze jetzt doch nochmal ein bisschen spielerischer und dribbelstärker versucht aufzubauen. Und da muss man echt sagen, also es war dann in der 53. Minute gab es Rot und wir waren dann in Überzahl und in der 73., also 20 Minuten später habe ich mir aufgeschrieben, 20 Minuten Überzahl, kein Schuss aufs Tor.
Komplett.
Ja, das ist halt das, was Schalke auch kann, ne? Das ist ja keine Überraschung. Wenn wir das vorher nicht hinbekommen haben, ich meine, die haben, vorne fehlt der Mann, nicht hinten. Ne? Also da hätten wir uns schon was anderes ausdenken müssen und locken kann man Schalke dann halt auch nicht, wenn die 2-0 führen.
Ja, dann muss man sagen, dass einer der zwei, drei besten Spieler gestern für mich wieder Aseko war. Also Aseko hat schon sehr, sehr viel probiert und mit seiner Dynamik dann eben doch den einen oder anderen Überraschungsmoment geschaffen und so auch in der 78. Minute. Katic, also die drei großen Spieler von Schalke, Dzeko, Katic und Karius sollten tatsächlich die tragischen Helden dieses Spiels werden. Mhm. Katic trifft Aseko, für mich ein klarer Elfmeter. Manuel Gräfe sagt ja, das war die Hauptfehlentscheidung in diesem Spiel, dass das Elfmeter gegeben hat. Ist egal, brauchen wir jetzt gar nicht tief drauf eingehen, denn Elfmeter können wir ja sowieso nicht. Leopold, Johnny, geh mal rein, come on.
Ja, meine Gedanken in dem Moment waren erstmal, okay, richtig, dass er sich den Ball nimmt. Ich glaube, Bundu stand da auch wieder. Und
da hatte ich auch Angst vor, wirklich.
Also der stand ja gegen Fürth, glaube ich, schon da irgendwo in der Nähe des Balls und wollte. Und genauso war es jetzt irgendwie auch wieder, dass er da in der Nähe stand und, glaube ich, sich den Ball schnappen wollte. Leopold hat ihn festgehalten, hat ihn hingelegt und ich dachte mir, okay, richtig. Gerade im Hinblick darauf, dass er den ersten verschossen hat. Ja, was soll ich sagen? Er hat ihn besser geschossen als gegen Fürth. Auch ordentlich Bums dahinter, aber platziert war er halt nicht. Und es wirkte jetzt nicht so, als ob er irgendwie Elfmeter trainiert hat.
Ja. Das ist halt ein 50-50-Ding, ne? Weil wenn der Torwart in die Ecke springt, hat er ihn. So, und wenn er, ne, in die andere Ecke springt, sieht er vielleicht gut damit aus. Aber ich erwarte eigentlich, dass wir einen Elfmeterschützen stellen, der den Ball irgendwie so, sagen wir mal, gehen wir ihm mal 20 Zentimeter neben den Pfosten setzt. Das würde ich einfach nur gerne sehen. Einen geraden Schuss, 20 Meter, dann kommt der Torwart einfach realistisch in der zweiten Liga vermutlich nicht ran. So, ne? Und dann einfach da halb hoch dieses Ding hinzuschießen. I don't know. Ich finde es auch von Bundo wieder ungeil, ehrlich gesagt, dass man da vorher dann wieder einen Terz um den Elfmeter macht, ne? Weil das stärkt irgendwie auch den Rücken nicht. Aber ja, musste machen das Ding. Also, wir wollen aufsteigen.
Das ist nämlich genau das Problem, weil, ne, guck dir mal die richtig guten Elfmeterschützen an.
Ja.
Wie ein Kane oder so, ne? Oder ein Thomas Müller vorher bei Bayern. Die haben ja alle eine Idee von dem Elfmeterschießen. Die laufen an.
Die haben das trainiert.
Und gucken sich den Torwart an und schießen dann woanders hin. Unsere Schützen machen das aber so, okay, ich bin jetzt dran, shit, okay, fuck.
Puh,
okay, aber ich schieße jetzt nach links.
Ich schaff das.
Ich schieße jetzt richtig doll nach links,
genau.
Egal was passiert.
Hoffentlich machen die ein gutes Foto für Insta.
Und Karius ist halt ein guter, erfahrener Torwart, der das sieht.
Ja.
Ne? Also Leopold sagt sogar im Interview, ich habe echt ihn gut getroffen, war ordentlich Wumms dahinter. Ja gut, aber ne, das ist der
er hat den Ball getroffen.
Also eigentlich habe ich ihn gut getroffen. Das war schon.
Es ist wie, als hätte Karius auf seinen Controller geguckt.
Ja.
Also der hat 5 Sekunden vorher gesehen, in welche Richtung der gedrückt
aber
hat.
Aber an der Seite stand 83 km/h.
Ja, ne, und das meine ich. Es braucht jemanden, der da anläuft und aus dem Ganzen eine Challenge macht. Also ein, okay, ich gucke mir mal den Keeper
einfach
an, was mache ich? Was?
Ich gegen alle anderen, ist
aber,
wirklich.
Aber wen haben wir da? Also ich sehe keinen.
Vielleicht kann das ja Bundu. Vielleicht hat er die Eier und den Spielwitz,
also am
das zu
würde ich wahrscheinlich den Jüngsten auf dem Platz sehen, Aseko. Weil ich der Meinung bin, der hat wahrscheinlich einfach, der Junge, der ist so selbstbewusst.
Ey, ich hasse dieses Thema. Wir können mittlerweile wirklich jeden
nehmen. Du kannst jeden aufziehen und es spricht irgendwie nichts für irgendwen.
Bitte gebt uns einfach keine Elfmeter mehr. Ich will das nicht mehr. Ja, jedenfalls verschießt er. Das ganze Stadion steht Kopf. Die Schalker feiern sich. Mann. Und dann Ecke. Und dann köpft Pichler den Ball nach der Ecke gegen die Latte. Und der Ball kommt zu Nawrocki. Der köpft ihn ein. Anschlusstreffer. Wird durch VAR nochmal überprüft, weil es sah ziemlich nach Abseits aus. Die Schalker beschweren sich auch jetzt in diesem Moment immer noch darüber, dass das ja Abseits ist.
Ja,
ja klar, aber nicht in Zeiten von VAR. Da geht es um Millimeter. Ja, keine Ahnung. Die regen sich sowieso über alles auf. Das ist ja, die hassen uns doch, glaube ich, auf den Tod nach dem Spiel. Ich glaube, das letzte Heimspiel von denen oder von uns auf Schalke hat denen schon nicht geschmeckt. Und das ist jetzt nochmal das i-Tüpfelchen. Aber hier, egal.
Und eine Sache muss man halt wirklich sagen, wenn die Schalker am Ende nochmal ins Schwimmen kommen, kommen sie so richtig ins Schwimmen. Ne? Also jetzt hat man schon doch auch gemerkt, okay, jetzt ist der Anschlusstreffer gefallen, jetzt werden sie doch ziemlich nervös. Und jetzt kommt 96 und jetzt gibt es vielleicht doch noch eine Chance, hier noch einen Lucky Punch zu setzen. Und in der 88. Minute, und Fabian, jetzt kommt dein Take, habe ich dann gehofft, es gibt wieder Elfmeter. Oder habe ich es gehofft? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe gedacht, es gibt Elfmeter, weil Nawrocki einfach eine blutige Nase vom Ellenbogen hatte.
Ja, und ich glaube, sein Zahn war locker. Also spätestens nach den Bildern, wo man ihn gesehen hat, dachte ich mir, okay, hä, krass.
Irgendwer muss mal gucken, was da passiert ist. Ich glaube, alle dachten, es wäre der Kopf gewesen. Ich meine, guckt es mal im Real Life, dass die zweite Wiederholung, siehst du ganz klar, dass der Ellbogen so richtig schön unter die Nase geht und der Kopf nach hinten kippt. Ne?
Ja,
also
ganz klar.
Es ist für mich ein ganz klarer Elfmeter. In dem Sinne, ne?
Also, und das ist für mich eine klare VAR-Szene.
Ja, auf jeden Fall.
Eine klare.
Weil man es nicht sieht.
Ja, weil es ist ein klarer Elfmeter. Ne? Er steigt hoch, kriegt den Ellenbogen voll in die Fresse, blutet.
Ja.
Ja, es ist auch noch gesundheitsgefährdend. Ja, und es wird einfach gar nichts gemacht.
Ellbogeneinsatz von Schalke ist sehr interessant an diesem Spieltag, muss ich sagen. Und richtig, auch die Bewertung davon.
Karaman kriegt kein Gelb für seinen Ellenbogen gegen Noll.
Es wird gepfiffen.
Entschuldigt sich nicht mal.
Genau, es wird gepfiffen, aber es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte dafür. Also es ist schon merkwürdig, ne? Weil wenn man es sich anguckt, siehst du, dass Karaman da in dieser sich 2-3 Mal sogar zu Noll umdreht vorher. Genau weiß, wo Noll steht. Und dann hat er ja seinen Ellbogen auf der eigenen Kopfhöhe. So, und dann springt Noll da rein oder was ist das Problem? So, ne? Also es ist schon, das wurde schon nicht gut gefiffen.
Also ich muss echt mittlerweile sagen, die Linie der Schiedsrichter, es macht mir langsam Sorgen, weil wir sitzen hier jedes Wochenende wieder und es ist ja egal auf welcher Seite, egal in welchem Spiel, ne? Ich meine, wir sind alle so Fußball interessiert, dass wir auch noch genügend andere Spiele in der Woche sehen. Und wo man hinguckt, ist einfach nur eine große Unsicherheit zu spüren. Ich finde, wir sollten hier mal mit einem Schiedsrichter sprechen.
Unbedingt.
Das müssen wir mal machen, um die einfach mal zu hören. Aber jetzt nochmal wieder ins Spiel reingehen. Wir sind dann angelaufen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich dann diese 7 Minuten Nachspielzeit gesehen habe, dachte ich so, das war aber wenig. Komplett. Also ich hätte auch so 9 bis 10 schon genommen.
Ja.
Ne?
Ja.
So, und dann, wie Schalke das halt macht, haben sie auch während dieser Nachspielzeit dann permanent verzögert und Zeit rausgenommen. Und dass da jetzt sich auch nachher beschwert wird, dass nach Punkt 97 dann noch nicht abgepfiffen wird, ist, finde ich, eine bodenlose Frechheit. Das ist
lächerlich.
Ja, komplett lächerlich. So, und jetzt gehen wir rein. Und es war doch so krass. Also dann kriegt Bundu auf einmal den Ball auf rechts außen. Weißt du, dem ist bislang gar nichts gelungen. Und dann dachte ich, Alter, jetzt holzt der das Ding da in den Auswärtsblock. Wo schießt der den Ball hin, Alter?
Ich dachte mir einfach nur flank. Und dann hat er den ersten so angetäuscht und hat dann quasi den zweiten dann in den 16er gebracht. Und ich dachte mir, Junge, spiel doch einfach den Ball rein. Und dann hat er echt eine ordentliche Flanke mit richtig Schnitt hinten auf den langen Pfosten gemacht.
Und Karius taucht drunter durch und dahinter steht Pichler und
köpft Karius an.
Köpft Karius an.
Drückt nicht ins Tor.
Das Ding über die Linie und das nun war jetzt wirklich das allererste Mal keiner von uns vor Ort. Ich habe gestern noch mit ein paar Freunden geschrieben, es muss unfassbar gewesen sein, dieses Gefühl da im Block, wie die ausgerastet sind, diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Also völlig krass und hier ist das zweite Fazit zum Spiel. Sie haben ein schlechtes Spiel gemacht, sie waren nicht die bessere Mannschaft, aber sie haben Moral bewiesen und dieser Punkt könnte unfassbar wichtig sein.
Mhm.
Und ich glaube und ich hoffe fest, dass dieser Punkt für das Derby auch unfassbar wichtig ist, weil die Mannschaft gemerkt hat, wenn wir uns den Arsch aufreißen, wenn wir wollen, dann können wir jede Situation meistern und jeden Bock umstoßen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Gefühl, so in die Derby-Woche zu gehen.
Ja, ich habe auch so gedacht, ich würde an Tits Stelle dieses Video von dem Spiel den Spielern gar nicht zeigen, sondern ich würde jetzt nur das Gefühl mitnehmen, was du da rausholst, ne? Und wirklich, das war über weite Strecken ein Spiel, was wir uns nicht nochmal angucken können, weil das dann auch gegen die nächsten großen Mannschaften, wo man irgendwie hofft, dass man dadurch, dass sie das Spiel auch selbst machen wollen, wieder ins eigene Spiel reinkommt, das wird dann nicht funktionieren. So, ne? Aber dieses Gefühl jetzt mitzunehmen, das ist, glaube ich, das einzig Positive, was man da rausholen kann. Den Punkt und das Gefühl.
Ja, definitiv. Ich muss auch gestehen, ich fühle ein bisschen die Stimmungslage der Schalker. Aufgrund dessen, dass wir, glaube ich, in dieser Saison Minimum 5, wenn nicht sogar 7 Spiele hatten, die ähnlich verlaufen sind.
Ja.
Aber umso geiler fühlt es sich einfach an, dass man endlich mal so ein Spiel zieht und dann auch noch auf Schalke. Also das ist halt, wie du es gerade angesprochen hast, Henne, das ist halt gerade vorm Derby kann das halt nochmal so einen Push geben. Und das war eigentlich so direkt mein Gefühl auch nach dem Spiel. Ich habe halt direkt nach Abpfiff, okay, Schalter um, Blick auf Freitag und mit diesem Ding dann, boah, das ist schon ein geiles Gefühl.
Sehr gut, wo wir gerade dabei sind, jetzt ein bisschen Hoffnung zu machen. Wer war euer Spieler des Spiels auf unserer Seite?
Also für mich war es Noll. Erstens, weil er ein ziemliches Ding ins Gesicht bekommen hat und das dann trotzdem das ganze Spiel gestanden hat. Ich glaube, das hat ziemlich wehgetan. Zweitens, weil er sehr früh diese sehr starke Parade gegen Dzeko hingelegt hat. Ich dachte in dem Moment, als ich das gesehen habe, das ist halt ein Abschluss, wie er in der ersten Liga kommt. Und den hat er dann halt auch sehr gut gehalten. Und hat mir gut gefallen.
Pichler. An beiden Toren direkt beteiligt gewesen. Den ersten musst du erstmal so aufs Tor köpfen. Ich glaube, wenn Karius nicht rangekommen wäre, wäre der vielleicht sogar drin. Und ja, den zweiten macht er halt. Ne? Also für mich ganz klar Pichler.
Für mich ist es wieder Nawrocki. Also ich komme aus dem Staunen nicht raus. Das ist ein so guter Spieler. Mhm. Der ist nicht so auffällig, weil der jetzt nicht so permanent sich selber in den Fokus setzt, aber der macht so blitzsaubere Tacklings, der spielt so kluge Bälle, der hat so ein gutes Stellungsspiel, ist wirklich beeindruckend.
Ja, ich habe so vor Augen so eine Szene, wie er im Tackling den Ball zu Allgäu weiterspielt, so richtig langsam ins Tackling reingeht und den rüberschiebt, das war schon wirklich sehr gut, ja.
Also man sieht so richtig, wie bedacht der alles macht und ich würde mir wirklich wünschen, erstens, dass der gesund bleibt und dass man den schon mal frühzeitig hält, weil ich glaube, der hätte auch Lust, das hier weiterzumachen. Okay, Szene des Spiels.
Also ich bin für die Szene in der 97 plus 30 Sekunden. Ganz klar, das 2-2, es war Ekstase pur. Einfach ein geiler Moment.
Ich nehme die rote Karte für Dzeko tatsächlich, weil ich glaube, dass es vielleicht sein könnte, dass am Ende der Saison genau über diese Szene gesprochen wird und irgendwie Schalke das noch so sehr wehtut, dass es im Abstiegskampf echt eine Rolle spielt.
Alright, dann gehen wir mal in die Vergangenheit.
Alte Liebe, History.
Ja, wir sind in der Derby-Woche und letztes Mal habe ich vom Derby so ein bisschen erzählt, wo das alles so herrührt. Geschichtlich hört ihr auch gerne nochmal rein. Es ist eine jahrhundertealte Feindschaft, die wir hier aktuell im Fußball pflegen und auch pflegen wollen. Und ich habe euch ein bisschen Derby-Geschichte mitgebracht, indem ich drei Spiele dabei habe. Wendepunkte, Kurioses und Rekorde habe ich mal drüber geschrieben. Ich möchte mal so ein bisschen mit dem schmerzlichsten Punkt vielleicht reingehen und nenne es mal Meister mit Makel. 1967. Nachdem 96 schon zweimal deutscher Meister war, war es nun soweit. Blau-Gelb hat sich auch eine Meisterschaft gesichert. Diese Meisterschaft hatte aber einen Makel. Wisst ihr, welchen Makel sie hatte?
Sie haben beide Spiele gegen uns verloren.
Richtig, sie haben beide Spiele gegen uns verloren. Also wann immer ihr einen Braunschweiger trefft, hört im Kollegenkreis oder sonst wo die Meisterschaft. Die lieben sie sehr, aber das kann man immer aufs Brot schmieren. Der Held dieser Zeit, Hans Siemensmeier, im November 66 gewann 96 4-2 im Heimspiel. Zwei Tore von Siemensmeier und im April 67 dann ein 0-1 in Braunschweig. Auch da Siemensmeier, der Torschütze. Ich habe mir jetzt so im Zuge dieser Geschichten überlegt, was ist eigentlich die Lehre daraus? Und eine Lehre für das Team könnte sein, der Saisonverlauf und die Qualität des Teams spricht nicht dafür, wie so ein Derby endet. So, ne? Und das Derby, ne, ein bisschen was hier in die Kasse, hat natürlich seine ganz eigenen Regeln. Und drei Punkte haben wir schon und ich würde gerne Niedersachsenmeister werden in dieser Saison. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir damit 6 Punkten rausgehen. Die zweite Geschichte ist das historische Nicht-Ereignis. Wisst ihr, ahnt ihr was am 8. November 2013 war und was ihr da gemacht habt?
War das das Derby, wo Füllkrug das 1-0 geköpft hat?
Nein,
war es nicht. Nein, das war das Abendspiel 2030.
Genau. Das,
das erste Derby nach 4 Jahre später.
Ja,
stimmt.
Fülle war 2017.
Nach 37 Jahren das erste Mal wieder in der höchsten Klasse in Deutschland. Wahnsinn. Ein Niedersachsen-Derby. Und ich war zumindest dabei. Ich glaube, ihr wart vermutlich auch dabei. Ja. Und zu der Zeit war es tatsächlich so, dass rund ums Derby vorher noch mal ein Ticken mehr passiert ist. Auch so in der Stadt. Da wurden mal Schweine durch Städte getrieben. Mal Gräber ausgehoben, mal irgendwelche Puppen an Brücken aufgeknüpft. Also da war schon ordentlich Halligalli vorher. Aktuell ist es da so ein bisschen ruhiger, wie es mir vorkommt. Aber zu der Zeit, erinnert ihr euch an das Spiel? Es war, ich sag's euch, ein Grottenkick. 0-0. Es war furchtbar. Es war 0-0 und es war ein furchtbarer Druck von außen, der auf diese Teams kam. Warum erzähle ich euch von diesem komischen Spiel? Nicht nur, weil es dieses erste nach 37 Jahren war, sondern weil es in den Geschichtsbüchern der DFL steht. Könnt ihr euch vorstellen, wieso? Eben ist das Ergebnis schon gefallen.
Ja, 0-0.
Genau.
Geschichtsbücher?
0-0 in den Geschichtsbüchern klingt wirklich krumm.
Meisten Polizisten an einem Spieltag?
Bei einem 0-0. So. Nein, tatsächlich war es das 1000. 0-0 der Fußballgeschichte.
Okay.
So, ne, das Derby ist also auch in den Rekordbüchern der Bundesliga verewigt. Und ich will euch nochmal sagen, wer damals gespielt hat. Ron-Robert Zieler im Tor, Sakai auf Rechtsverteidigerposition, Hoffmann und Schulle in der Innenverteidigung, Pocognoli auf links.
Geil.
Andreasen und Stindl zentral, Bittencourt, Pripp und Huschti davor und im Sturm Diouf. Also, wow. Dass die Truppe nicht getroffen hat.
Das haben wir nicht gewonnen, ja.
Genau, wir waren auf jeden Fall Favorit. Krass. Aber ich erinnere mich noch richtig, also der Druck war so massiv. Ich glaube, die haben sich vorher im Kabinengang darauf geeinigt, dass sie entspannt 0-0 spielen, damit hier nicht alles in die Luft fliegt. Aber ich muss sagen, das ist eins der prägendsten Ereignisse gewesen, die ich so in meiner jungen Fußballgeschichte hoffentlich noch habe. Und ja, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und jetzt in der Recherche habe ich herausgefunden, es war das 1000:0, also hat es hier auch sein Plätzchen verdient. So, last but not least. Ich habe es mal überschrieben mit Derby-Sieg für die Zukunft. So als kleine Motivationsrede und als kleine Motivationsstory für das Spiel am Freitag. Am 7. Mai 1988 spielte Hannover 96 in Braunschweig. Und ich habe nachgeguckt, das war ein Donnerstag. Anpfiff war 20.20 Uhr und wir beschweren uns hier über irgendwelche komischen Anpfiffzeiten heutzutage. Aber es war nun mal eben die Regionalliga Nord und 96 und Braunschweig traf sich so ein bisschen im Amateurfußball wieder, will ich schon mal was sagen. Also man war verschwunden zumindest aus den ganz großen Ligen, aus der ersten sowieso. Und es ist so ein bisschen sinnbildlich dafür gewesen, wie 96 und Braunschweig in der Zeit auch abgestiegen sind. Die hatten ja wirklich davor auch eine goldene Zeit und hatten sich dann halt in der Regionalliga wieder getroffen. Warum war dieses Spiel so spannend? 96 kam als Tabellenführer am 33. Spieltag nach Braunschweig. 96 hatte 86 Punkte, Braunschweig 82 und nur einer von beiden sollte in die Relegationsrunde gehen. Das heißt, für Braunschweig war es ein Finale, das sie am Ende verloren haben. Mit 1-0 Torschütze, damals der 19-jährige Gerald Asamoah für Hannover 96.
Geil.
Und warum habe ich das aufgeschrieben? Weil es ist genau dieser Moment, der geebnet hat, dass wir 4 Jahre später in die erste Liga aufsteigen konnten, der geebnet hat, dass wir dann 10 Jahre danach in Europa spielen konnten. Also es sind diese Game-Changer-Spiele, so, ne, die alles verändern. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass wir uns so ein Game-Changer-Spiel hier am Freitag angucken können. Das mental was verändert, dass die Stadt nochmal richtig anzündet, das Stadion wird einfach voll sein. Und jetzt holt sie euch alle rein, Jungs, wirklich. Das brauchen wir jetzt fürs Gefühl und das kann den Rest der Saison entscheiden.
Korrekt, nicht nur fürs Gefühl, es ist halt auch ein extrem günstiger Zeitpunkt, um eine Welle zu nehmen oder halt ein extrem ungünstiger Zeitpunkt, um voll aufs Met zu fliegen. Ne?
Genau, das ist das Ding.
Von daher nicht nur Derby, sondern auch Momentum des Derbys ist halt unfassbar wichtig. Aber Freitagabend, ich glaube, die Stadt hat Bock.
Und Henne hat mal vor Ewigkeiten gesagt, man fühlt sich in so historischen Recherchen manchmal so dankbar. Und da muss ich nochmal drauf zurückkommen, weil dann sieht man so, ja, dann hat 96 in der Relegation damals zur zweiten Bundesliga gegen TB Berlin gespielt. Und da guckt man so ein bisschen durch, wer da noch gezockt hat. Und es fällt einem wieder auf, es ist echt auch irgendwie ein Privileg, dass wir hier sitzen und 96 als unseren Zweitligisten, der da oben mitspielt, fühlen können. Und für Braunschweig kann es halt auch schon wieder düster werden. Ne? Wenn die jetzt gegen uns verlieren, dann rutschen die auch wieder unten rein, dann ist der Trainereffekt weg, der da jetzt vielleicht gerade zündet. Und das wünsche ich mir einfach, dieses Game-Changer-Spiel für beide Seiten. 96 nach oben, Braunschweig nach unten, das ist jetzt genau dieser Moment.
Shots feiert. Dankeschön, Fabian. Ich hatte Gänsehaut und bin sehr heiß, aber wir müssen uns nochmal ganz kurz abkühlen, beziehungsweise auch nicht. Wir gehen jetzt in einen 96 Grad, was nicht ganz so viel mit dem Derby zu tun hat.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, ich habe überlegt, ob ich das Derby in 96 Grad zum Thema mache. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es soll auch keine Überdosis werden. Wir kommen natürlich gleich in der Spielvorausschau nochmal aufs Derby. Deswegen wollen wir jetzt einmal ganz kurz ein paar Wochenthemen abklappern. Ich habe mich heute nicht für ein Thema entschieden, sondern ich habe 4 Themen für euch mitgebracht, die sich jetzt in der Woche so aufgestaut haben. Und ich bin sehr gespannt. Also das sind alles 4 Themen, wo man sich so ein bisschen positionieren kann, wo man vielleicht mal eine steile These raushauen kann, wo man vielleicht mal einen Hot-Tag bringen kann, der dann später nochmal überprüft werden kann. Und wir gehen mal rein mit 2 Ex-Spielern, beziehungsweise Spielern, die gerade nicht unser Trikot anhaben, aber in unserem Herzen sind. Der erste ist Nicolò Trisoldi. Da wollte ich euch einfach mal fragen. Nicolò Trisoldi hat jetzt mittlerweile 29 Spiele für Brügge gemacht und hat tatsächlich 12 Mal getroffen. Ne? Also das, was er im 96-Dress nicht geschafft hat, über 10 zu treffen, hat er jetzt in Brügge geschafft. Er hat auch 3 Vorlagen, das heißt 15 Scorer in 29 Spielen. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht so krass, aber was doch eindrucksvoll ist, dass 7 von diesen 12 Toren in 2026 geschossen wurden. Das heißt, er hat gerade einen Run, auch durch die Verletzung des Stammmittelstürmers. Und ich wollte euch einfach mal fragen, spielt er eigentlich WM jetzt im Sommer? Fabian, ich erinnere mich noch an deinen Take, der ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da hast du gesagt, Trisoldi spielt nächstes Jahr die WM für Deutschland. Jetzt erneuere ich mal diese Frage. Spielt er WM und wenn ja, für welches Land? Kurz zum Hintergrund, er hat ja italienische Wurzeln, er könnte aber auch für Argentinien spielen und er kann natürlich auch für Deutschland spielen, was der logischste Schritt wäre, weil er die deutsche U21 gerade spielt. Aber Fabian, würdest du deinen Take so stehen lassen, dass er WM spielt und zwar unter Nagelsmann, oder hast du da jetzt eine neue Idee entwickelt?
Die Frage ist ja, wie viele Stürmer er am Ende mitnimmt und ob Kai Havertz als Stürmer zählt oder nicht. So, ne? Weil wenn du am Ende sagst, du nimmst jetzt Undav mit für die Form, so, und Fülle für die Stimmung, sage ich jetzt mal so ganz blöd, dann könntest du ja vielleicht in der ersten Reihe noch einen jüngeren Spieler vertragen, der knipst. So, und der nicht zocken will, sondern der knipsen will. Und dann ist Trisoldi die logische Konsequenz. Und ich glaube, wenn Nagelsmann ihn anrufen würde und ihm sagen würde, du kannst mit Deutschland WM spielen, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass er da das ein bisschen eher forciert, als zu Italien zu gehen.
Ganz kurz zum Hintergrund. Diese Woche Donnerstag, einen Tag vor dem Derby, wird der Kader nominiert für die Länderspielpause von Deutschland.
Diesen Donnerstag?
Ja. Oh, spannend. Und Julian Nagelsmann hat dazu gesagt, dass das schon relativ nah dran am WM-Kader sein wird und es die ein oder andere Überraschung geben wird. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die Überraschung dann Nicolò Trisoldi ist. Was glaubst du denn, Gianni? Wir haben ja so eine kleine Italien-Expertise hier auch mit am Tisch sitzen. Ich glaube, Argentinien können wir
auf jeden Fall
streichen. Das macht er nicht. Aber Italien hat jetzt aktuell gerade auch nicht so eine Masse an Stürmern vorne, die viel treffen, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Die haben auf jeden Fall Bedarf im Sturm. Aber mich lässt das Gefühl nicht los und ich meine es auch irgendwie mal gelesen zu haben, dass er zu Deutschland tendiert. Ich gehe auch davon aus, dass da irgendwas im Hinterzimmer schon gemunkelt wird. Er wird natürlich auch beraten und die Berater sind natürlich auch gut vernetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die warten oder ihn auch raten, ey, warte vielleicht auf den Anruf vom DFB. Natürlich als Fußballer lässt du dich da, glaube ich, nicht wirklich von dem Verstand leiten, sondern wahrscheinlich eher so aus dem Bauch oder von den Emotionen. Und ich hätte eigentlich gedacht, er hat, glaube ich, bis er 12 Jahre alt war, hat er, glaube ich, in Italien gelebt oder jünger. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist seine Familie komplett italienisch. Aber ich glaube, er fühlt sich so mit den Jahren schon dem DFB sehr hingezogen. Und ich schätze ihn auch als Charakter so ein, dass er sehr dankbar ist für das, was der DFB mit ihm so angestellt hat. Er hat halt die Junioren teils durchlaufen, hat in der U21 auf jeden Fall auch ordentlich Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, bei ihm tendiert schon eher in Richtung DFB.
Also, spielt er WM? Ja, nein, Fabian?
Nein.
Er spielt auf jeden Fall WM. Ich weiß noch nicht für wen.
Ja, das musst du jetzt aber sagen.
Ich gehe davon aus, dass irgendwer die Karte ziehen wird. Das wird wahrscheinlich auch schon feststehen. Ich hoffe für den DFB.
Okay, dann sage ich, ja, er spielt WM, aber für Italien. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann den pickt. Nagelsmann redet immer noch über Kleindienst, der redet immer noch über, nicht genug über Undav, der gerade total in Form ist, der redet immer noch über Fülle, der redet immer noch über Havertz, da er auch sehr lange nicht gespielt hat. Ich glaube nicht, dass er das macht.
Du musst halt auch perspektivisch denken.
Ja, ne? Klar.
Weil der ist halt noch komplett in seiner Entwicklung und der fängt jetzt gerade erst an zu zünden, ne?
Ja, aber genau deswegen muss er jetzt WM spielen.
Genau,
deswegen wird Italien ihn dann auch picken, wenn Nagelsmann ihn Donnerstag nicht pickt. Das glaube ich.
Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass er auf die nächste WM wartet, wenn er die Möglichkeit hat, für Italien zu spielen.
Genau. Ich glaube nämlich auch, dass er im Sommer zum nächstgrößeren Verein wechselt.
AC Mailand.
Okay, da ist dein Take.
Stark, ja.
Wo siehst du ihn? Auch in Italien? Oder ist es, ich sag mal, in Dortmund ist auch ein Umbruch, der ansteht? Frankfurt, sowas? Leverkusen? Wo siehst du ihn?
Naja, ich würde ihn tatsächlich wirklich als Boxstürmer sehen. Ne? Also es ist auch das, was mich ja immer gestört hat, dass Trisoli bei uns viel zu große Verantwortung für den Spielaufbau und sonst was hatte. Da können wir uns nochmal vielleicht später drüber unterhalten, falls das mal wirklich was mit Trisoli DFB wird. Aber für mich muss er zu einem Verein, wo der Ball ihm wirklich reingespielt wird, in die Box gespielt wird. Deswegen habe ich gar nicht so ein Bild davon. Ich glaube, er muss es auch einfach gut entscheiden. Ne? Ein bisschen gucken, was drumherum passiert. Und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der wechselt. Warum nicht noch ein Jahr?
Okay.
Ja, wäre irgendwie auch so, glaube ich.
Du hast das Thema Dankbarkeit angesprochen bei ihm, ne?
Aber Brügge wird den, also wenn der WM spielt, wird Brügge den vergolden wollen, ne?
Gut, wenn der
also
WM spielt und so, und da kommt einer und sagt 35 Mille, bitteschön, go, dann machen die das auch. Und wenn nicht, dann.
Dann geht's halt auch ins oberste Regal, ne? Dann geht er halt nicht irgendwo noch zu einem ähnlichen Club wie Brügge. Die spielen natürlich in Champions League, da muss dann halt eigentlich schon in die oberste Etage gegangen werden.
Neuaufbau bei Tottenham.
Okay. Hat irgendwer von euch auf dem Schirm, ob 96 irgendwie eine Klausel hat, eine Weiterverkaufsklausel, irgendwie prozentuale Beteiligung?
Ja.
Ja, wie gibt viel?
Das weiß ich nicht, aber wir werden auf jeden Fall noch mit an ihm verdienen, wenn er nochmal.
Klingelt's nochmal, ist auch schön.
Das hat Markus Mann gut eingefädelt. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Baller, zu Lars Gindorf. Der hat in 26 Spielen für die Alemannia Aachen in der dritten Liga satte 20 Tore und 8 Vorlagen gemacht, also 28 Scorer in 26 Spielen. Ich will gar nicht so lange über ihn reden, aber eine ganz kurze Frage nur, war die Leihe ein Fehler oder genau goldrichtig?
Genau richtig. Erstens für ihn, um ihm quasi keine Steine in den Weg zu legen für seine Entwicklung und auch für das Scheinwerferlicht, in das er sich jetzt gerade spielt. Und auch für uns, weil ich, deswegen auch mein Take, weil ich davon ausgehe, dass er im Sommer für knapp eine Mille zu einem Zweitligisten wechselt.
Ich glaube auch, dass er nicht bleibt, sondern dass er auch wechseln wird und dass sich das allein deswegen gelohnt hat, ne? Dass man aus dem nochmal dann auch wirklich
so ein World 2.0, ne?
Genau, so das rausholt, der seine Form zeigen kann, ne? Auch da muss man ja sagen, ist das klasse oder ist das Form so, ne? Also für uns läuft es in der Sache einfach gerade gut und für mich, also für ihn freut es mich auch sehr.
Ja. Mich freut es auch total und ich finde es auch irgendwie schön, dass er mit Sergio Pinto da am Tivoli zusammenarbeitet und das ist doch irgendwie, Soleimani ist auch noch da.
Ja.
So ein bisschen 96-Stimmung da am Tivoli. Sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter zu den Marktwert-Updates von Transfermarkt. Auch das war in dieser Woche. Mal gucken, ob es da Gesprächsbedarf gibt. Ich will es euch aber zumindest kurz vorstellen. Denn ich muss schon das korrigieren, was ich letzte Woche gesagt habe, nämlich wir sind nicht mehr auf dem zweiten Platz, was die den Gesamtkaderwert angeht, sondern da hat sich Bochum vorgeschoben. Bochum hat nämlich 5,3 Millionen plus gemacht und steht jetzt bei 48 Millionen hinter Hertha, die nur knapp Minus gemacht haben und weiterhin Erster sind mit deutlichen 62 Millionen. Also das muss man sich schon auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Hertha 14 Millionen Marktwert mehr hat und wahrscheinlich nicht aufsteigen wird.
Davon ist halt Eichhorn allein schon 20, ne? Also der macht natürlich ordentlich was aus mit 16 Jahren.
Und bei Bochum ist es jetzt Onyeka, ne? Der unfassbar gestiegen ist. 96 auf 3, ganz knapp vor Schalke 04. So, dann haben auch unsere Spieler teilweise plus bzw. mehr Minus gemacht. Fangen wir mal mit den Spielern an, die gewonnen haben. Aseko ist mittlerweile bei 8 Millionen, hat plus 2 Millionen Marktwertanstieg gehabt. Kellmann steht jetzt bei 4, hat plus 1 Million. Und Udenne hat einen Marktwertsprung von 500.000 gemacht, steht bei 1,2 Millionen. Wollt ihr dazu irgendwas sagen?
Ja, ich
fand euch da was überrascht.
In Summe finde ich es zu wenig. Gerade mit dem Hype, den wir so ein bisschen genießen, als die beste Zweitligamannschaft, habe ich da eigentlich mehr Sprünge erwartet. Ich erwarte jetzt nicht große Sprünge, ne? Aber Leopold hat keine Erhöhung bekommen, hat mich gewundert.
Jokota und Neul,
danke. Und Aseko, 8 Millionen, finde ich so nüchtern betrachtet okay. Mit Onyeka verglichen. finde ich es dann aber irgendwie wieder ein bisschen wenig, weil ich finde ihn gerade so als Bayern-Juwel, finde ich ihn dann eigentlich nochmal deutlich interessanter, auch bezogen auf den Marktwert, und dass Onyeka jetzt 2 Mille über ihm liegt, lassen wir mal so stehen. Ne?
Gerade weil die Bayern so über ihn sprechen und ja Kompanie offensichtlich auch was mit ihm ausprobieren will, ne? Dieses Bischof-Prinzip vielleicht, was gerade gefahren wird, auch mal mit Aseko testen, und dann ist das natürlich deutlich mehr wert als 8 Millionen. So, ne? Das ist halt ein bisschen schade. Weil
wenn er zu Bayern geht, hat er wahrscheinlich direkt einen Sprung von
20, zack.
Ja, wahrscheinlich.
Minus haben gemacht Zart, der hat tatsächlich den größten Verlust mit 1,5 Millionen. Weißhaupt hat 1 Million verloren, und dann, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, STT hat verloren, Blank hat verloren, Nawrocki verloren, Taibi verloren, Pichler verloren, Rogo, also
Rogo auch
alle Rogo, unsere...
Rogo richtig. Ich glaube, was ist ein Rogo jetzt noch wert? 300.000 oder so?
Rogo hat sich halbiert von 400.000 auf 200.000.
Alter, 200.000, Alter. Dennis Husser ist, glaube ich, 100.000 wert.
Ja. Nee, auch 200, glaube ich.
Oder auch 200. Also was hat der Bengel eingetan? Ich verstehe es nicht.
Ja, schon krass irgendwie. Also schon sehr, sehr, sehr viele rote Zahlen dafür, dass 96 eigentlich einen interessanten Ball spielt.
Ja, ich sag mal, so ein Saat, Weißhaupt war zu erwarten.
Ja.
Hier, alles gut. Die Roten passen schon, meiner Meinung nach. Aber ich hätte mehr Grüne erwartet.
Ja. Dann gehen wir zum vierten Thema über, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Denn unter der Woche gab es eine Nachricht, die uns in unserer internen Gruppe sehr aufgeregt hat. Also jetzt gar nicht nur negativ, sondern wir haben einfach direkt diskutiert. Und zwar kam die Nachricht, dass Hannover 96 jetzt mit einer externen Scouting-Agentur zusammenarbeitet. Wir haben ja innerhalb von kürzester Zeit 2 wichtige Scouts verloren. Haben Max Lüftl an Schalke 04 abgegeben, und Peter Brown geht jetzt nach England zurück, zu Ipswich. Und ich habe mal geguckt, laut Transfermarkt haben wir jetzt noch 3 angestellte Scouts für den Profibereich. Das sind Rainer Graf, der arbeitet seit 2019 für 96, Ole Strübig seit 23 und Markus Raupach seit 2024. Ja, das heißt, wir haben 3 Scouts auf der Payroll.
Ja, und Chateau halt noch, ne?
Über die ich hab den Namen erwartet,
dass er gleich fällt. Über die wir relativ wenig wissen, ehrlich gesagt. Die Idee ist, dass ein externer Dienstleister eben Wunschprofile erstellt. Ja, das heißt, Beispiel, Schmadtke sagt, hier, wir suchen einen bulligen Mittelstürmer, der Kopfballtore machen kann und das Pressingspiel von Tietz laufen kann und so weiter und so fort. Dann rufen sie ein breites internationales Netzwerk an, und das wird dann abgeglichen mit der Arbeit der eigenen Scouts. Es ist bislang in Deutschland relativ ungewöhnlich, dass ein Verein so viele finanzielle Ressourcen in einen externen Scouting-Dienstleister steckt, ne? Und nicht jetzt sagt, gut, Lüftl und Brown, das sind 2 dicke Fische, da müssen wir mindestens einen namhaften Scout nachschieben. Es ist aber im Trend, ne? Also ist natürlich auch KI und Daten gefüttert, so ein externer Dienstleister. Es ist wohl billiger. Man hat natürlich weniger Mitarbeiter auf der Payroll. Da jetzt erstmal so, es ist dadurch, dass wir auch noch gar nicht wissen, wer ist jetzt dieser externe Dienstleister, wie viel arbeiten diese 3 Scouts eigentlich, was macht Schmadtke? Da haben wir ja gar nicht so den Blick hinter die Kulissen. Aber mal so erstes Bauchgefühl, wie fandet ihr diese Nachricht?
Ach, ich fand es erstmal gut, ehrlich gesagt, ne? Weil wenn du dir jetzt überlegst, dass du Scouts anstellst, die einen gesamten Markt überblicken sollen, der immer größer und immer größer wird an Spielern. So, ne? Die Spieler sind dann ja auch qualitativ gut, aber du musst sie halt finden. Und gerade 96 muss sie finden. Und so gute Scouts kannst du wahrscheinlich gar nicht anstellen, die sich auch immer wieder neu erfinden. So, ne? Also du hast bei so einer externen Beratungsfirma halt die Chance, dass du gerade für den Profikader und für die erste Mannschaft da Leute aufgeführt kriegst, die du selbst nie vor deinen Augen gehabt hättest. Ich glaube, wichtig ist, dass du eine Kombination schaffst. So, ne? Jetzt haben wir da noch 3 Scouts, die sind hoffentlich für den Jugendbereich gedacht. Und dass du da sehr gut...
Nee, für den Jugendbereich gibt es noch einen extra Scout.
Gut, dann wäre das zum Beispiel meine Kombination, wo ich sagen würde, ne, scout den Jugendbereich bitte selbst. So, ne, ich meine, ne, auch da muss man den ganz großen Markt sehen, aber da geht es vielleicht noch so ein bisschen mehr darum, ne, ob Leute irgendwie auch so Bock haben, bei 96 mitzumachen und all so ein Kram, weißt du, und das würde ich vielleicht nicht machen, aber das andere ist halt das große Geschäft und das musst du dir irgendwie so modern wie möglich halten, das machst du am besten mit einem externen Dienstleister, so blöd wie das klingt.
Mein Bauchgefühl war irgendwie nicht so positiv, ich dachte mir nur, was? Also Outresourcing kennt man ja, macht man gern mit Tätigkeiten, auf die man selber nicht so wirklich Bock hat. Und dann als Sportdirektor einen externen Dienstleister ins Boot zu holen für die Herzschlagader eines Fußballvereins, das Scouting. Also ich meine, das Scouting beschafft dir Materialspieler, die deinen Verein hoffentlich erfolgreich machen. Und genau so eine Tätigkeit dann in fremde Hände zu geben, also was heißt in fremde Hände zu geben, aber sich Expertise von außerhalb zu holen, weiß ich nicht, finde ich komisch. Mein erster Gedanke war, kann das nicht auch eine KI, das, was die dann tun? Vielleicht ja, aber ich habe ein paar Nächte drüber geschlafen, wenn man da nüchtern nochmal drüber nachdenkt, vielleicht gehen wir dann ja jetzt mal irgendwie Wege, wo uns andere folgen werden, mal gucken. Hier, mich schockt irgendwie nichts mehr. Ich habe da irgendwie aktuell auch nicht so den Kopf für, gerade in der Woche. Ich lasse mich überraschen. Mal gucken, was bei rumkommt, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie das gleich direkt madig reden. Lass den erstmal machen, aber hat irgendwie, mein erster Gedanke war irgendwie komisch. Warum?
Ja, finde ich interessant. Ihr deckt alle meine Gedanken auch so ab. Also romantisch ist es nicht. Nee. Und überraschend finde ich es auch von so einem alten Hasen wie Schmadtke, ne, der jetzt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, heute 62 geworden ist.
Glückwunsch.
Und mit seinen 62 jetzt hier sowas Freshes und Modernes bei uns vorantreibt. Ja, mal gucken. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, in so einem sehr kapitalistischen System sind diese externen Dienstleister komplett unabhängig, ey. Weißt du, ich hätte dann Angst, dass die dann mit so Beratern irgendwie zusammenhängen, mit Berateragenturen, die dann sich gegenseitig das Geld und die Spieler zuschieben. Also ich finde das irgendwie...
Ja, irgendwie, da gehört auch viel Vertrauen, glaube ich,
ja, dazu, genau.
Auch zu der Agentur dann.
Ja, ne? Genau.
Ich weiß nicht, wer das ist, wie lange Schmadtke die kennt.
Also weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt so ein Dienstleister bin, und dann bin ich habe eine Berateragentur, habe ein Portfolio von 30, 40 Spielern. Dann rufe ich doch da mal an und sage, ey, wollen wir nicht mal kooperieren? Guck mal, das ist unser Portfolio. Ihr kriegt so und so viel Prozent, wenn wir Spieler weiterverkaufen.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so die Kernaufgabe von denen. Ich glaube, die sind halt, die entscheiden ja wahrscheinlich nicht, sondern die sind nur beratend tätig und füttern unsere sportliche Leitung mit Informationen.
Ja, Daten. Ja. Das weiß ich. Sie entscheiden nicht. Schmadtke, am Ende entscheidet Schmadtke und er gleicht ja diese Ergebnisse ab. Aber ich frage mich, also einerseits sind die unabhängig, weil das wäre ja ein Pro-Argument, dass sie objektiv arbeiten, professionell arbeiten, auf Daten basierend arbeiten. Wäre einerseits ein Pro-Argument, andererseits auch ein Kontra-Argument, weil wir wollen ja für unseren Verein arbeiten. Wir wollen ja Spieler holen, die bei 96 funktionieren und auch dieses, diesen Verein dann leben, ne? Und ich weiß nicht, ob das so eine externe Agentur kann. Vielleicht machen wir da mal direkt die Hörerfrage. Was sagt ihr dazu? Wie ist euer Bauchgefühl? Was sagt ihr dazu? So, und jetzt gehen wir über zum Derby.
Ja, genau. Wir müssen in Stimmung kommen. Wenn wir es nicht eh schon sind, also mein Bauchgefühl nach dem Schalke-Spiel stimmt mich extrem positiv. Ich bin extrem gehypt, auch wegen der Umstände, gerade mit Hinblick auf ein Flutlichtspiel Freitagabend. Das hatten wir seit 2013 nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wer es entschieden hat, aber wir nehmen es dankend an. Wir haben alle Bock und ja, in der Regel blicken wir natürlich jetzt gerade in dem Moment immer auf die Gegner und durchleuchten vielleicht mal den einen oder anderen Spieler. Ich tue mich tatsächlich schwer damit und sehe nickende Köpfe. Ihr stimmt mir zu.
Wir wollen nicht in Scheiße rühren.
Korrekt, wir rühren nicht in Scheiße und ich denke mal, es liegt auch im Interesse unserer Hörer. Über eine Personalie müssten wir aber kurz mal sprechen. Fabi, du hast es vorhin kurz angeteasert. Peine Ost hat einen neuen Trainer. Komischer Moment auch nach einem 1-1, glaube ich. Gegen Paderborn, ist der Backhaus, glaube ich, hieß er, entlassen worden und sie haben eine einen relativ mutigen Schritt gewagt und haben einen ja, verhältnismäßig jüngeren, unerfahrenen Trainer ins Boot geholt. Der Herr heißt Konetka und ist aktuell und bis zur WM auch noch der Co-Trainer von einem ehemaligen Roten, von Ralf Rannig, von der österreichischen Nationalmannschaft. Ja, seine Vita gibt nicht wirklich viel her. Er hat ein paar Funktionen als Videoanalyst und Co-Trainer, aber das ist auf jeden Fall seine erste Trainerstation. Umso mutiger ist auf jeden Fall auch der Schritt.
Jedenfalls kein Feuerwehrmann, ne?
Kein Feuerwehrmann. Die gehen einen anderen Weg als unsere anderen niedersächsischen Nachbarn. Da wird kein Feuerwehrmann geholt mit Erfahrung, sondern es wird ein junger Trainer geholt.
Die setzen DI ein.
Ja.
Dieters Intelligenz,
genau. Ja, sein System ist natürlich nicht wirklich durchsichtig. Die haben jetzt ein Spiel gehabt gegen Düsseldorf, haben sie mit 1-0 gewonnen, aber man ahnt ja schon, also gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Ralf Rannig, in welche Richtung es gehen könnte, und tatsächlich wirkte es auch so in dem Spiel gegen Düsseldorf. Also er hat auf jeden Fall die Formation einmal auf links gekrempelt, von der Dreierkette geht er jetzt auf eine Viererkette mit zwei Sechsern, dann hast du drei Offensive davor und einem Stürmer. Ja, und er spielt einen sehr laufintensiven und dynamischen Fußball, also möchte es jetzt nicht mit Schalke vergleichen, weil die natürlich das Nonplusultra sind, was diesen Fußball angeht. Aber auch anhand der Daten deutet es schon irgendwo darauf hin, die sind 120 Kilometer gelaufen gegen Düsseldorf. Also die haben richtig geackert und die haben das Spiel tatsächlich auch zurecht gezogen mit 1-0.
Also man kann von einem Trainereffekt schon sprechen, ne?
Man könnte von einem Trainereffekt sprechen, ja.
Ich meine, Düsseldorf hatte auch ein Momentum gerade. Ne?
Düsseldorf ist gut drauf.
Wir wollen jetzt den Abschaum nicht stärker reden, als sie sind, aber es ist zumindest interessant,
korrekt,
fußballerisch.
Interessant ist es in aller Hinsicht. Und sie spielen halt auch irgendwo konträr zu unserem System. Der Trainer, der mag es, glaube ich, so, wenn du den Ball verlierst, den Ball direkt zu jagen, um ihn wiederzubekommen. Ja, es wird interessant, wie er sich dann oder wie sich die Mannschaft gegen uns ausrichtet. Aber ich glaube, sie werden es machen wie unsere letzten Gegner. Ziel wird es sein, unsere Flügel zu doppeln. Und ich glaube, dass so auch der Matchplan von denen sein wird. Und ich gehe stark davon aus, dass unser Trainer nicht von seinem Matchplan abkommen wird. Also er wird ganz klar wieder sein Ding durchziehen wollen. Die Frage ist, was entscheidet dieses Spiel? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Kopf und der Wille auf jeden Fall ein komplett anderer sein muss als gegen Schalke. Ich bin mir sicher, das weiß die Mannschaft. Sie haben jetzt alle schon ein Derby hinter sich und haben einmal alle diese Erfahrung sammeln dürfen, einen Derby-Sieg nach Hannover zu holen. Und ich glaube, das ist die größte Motivation, die die Mannschaft hat, einfach auch mal diesen Derby-Sieg zu Hause zu holen, auf einem Freitagabend, vor voller Hütte, ohne irgendwelche beschissenen Auflagen. Ja, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja. Aber es ist halt...
Es könnte der Start ins Wochenende werden.
Das könnte der Start für die nächsten Wochen werden. Ich weiß nicht genau, wie man in so einem Moment eine Mannschaft heiß macht. Ich hoffe nur, dass derjenige, der den Hut dafür aufhat, den richtigen Ton trifft und vielleicht das Ganze nochmal untermauert mit Bildern aus dem Hinspiel, um da das Maximum einfach rauszuholen aus dieser Moral im Kopf. Du musst dir im Klaren sein, dass du dieses Spiel nicht über irgendwelche Einzelaktionen oder sonst was holst, sondern als Mannschaft mit Typen auf dem Platz, über die wir gleich nochmal sprechen. Aber das ist halt die Kernaufgabe jetzt in dieser Woche, reinzukommen in die Köpfe, dieses Feuer zu entfachen, damit wirklich dieser Rasen am Freitag brennt. Nicht nur der Rasen, aber der Rasen muss brennen.
Ja, habt ihr Hoffnung? Was gibt euch Hoffnung?
Also mir macht Hoffnung, was gerade beschrieben wurde, dass nämlich der neue Trainer von Braunschweig auf Fußball setzt und dass er es fußballerisch lösen will und lieber über die Taktik kommt als über die Emotionen und versucht das vielleicht sogar auch ein bisschen zu bremsen. Ich glaube, dann macht er genau das Falsche mit den Braunschweigern, ne? Weil wann immer sie gegen uns gut ausgesehen haben, waren sie halt einfach deutlich motivierter und angezündeter als wir. Und wann immer der Fußball am Ende regiert hat, war es unser Ding. So, deswegen macht mir Hoffnung, dass Braunschweig auf Fußball setzen wird.
Ja, ist ein guter Punkt. Mir macht Hoffnung das Hinspiel, dass die Truppe schon mal ein Derby gespielt hat und das auch gewonnen hat. Und die Umstände, dass wir auf dem Freitagabend zu Hause spielen vor voller Hütte. Ich glaube, das treibt extrem auf dem Platz.
Okay, wir haben ein paar Einsendungen bekommen, die wir jetzt mal abspielen. Wir wollen nämlich heute hier Hoffnung und Hitze auf das Derby verbreiten. Und wir hören mal rein, was euch Hoffnung macht.
Moin Männer. Ja, mir macht das Hinspiel Hoffnung. Ich denke, daran werden wir anknüpfen können. Und ebenfalls super, dass an dem Spieltag Schalke und Darmstadt parallel spielen. Da wird auf jeden Fall jemand Punkte lassen. Und deswegen bin ich da ganz guter Hoffnung, dass wir da auf jeden Fall Punkte gut machen können.
Cool, dass man mit dabei sein darf. Alex hier, ja, was mir Hoffnung gibt, dass jeder Spieler, Trainer weiß, wie wichtig ein Sieg gegen Peine Ost für uns ist, beziehungsweise für die Stadt und für die Stimmung. Und ich glaube, wir packen das. Das wird bestimmt ein grandioses Spiel. Man muss sich ja einfach nur mal diesen Derby-Film nochmal davor angucken, dann ist man schon in Stimmung vom letzten Auswärtsspiel.
Tja, die Fragen aller Fragen. Was macht mir Hoffnung fürs Derby? Einmal definitiv, dass wir jetzt auch in Schalke, obwohl wir zurücklagen, das sei deutlich mit 2-0, dass wir noch das 2-2 geschafft haben. Egal unter welchen Umständen, dass wir dann auf einmal ein Spieler mehr waren, aber dass dann gekämpft wurde und dass auf den Ausgleich halt einfach hingearbeitet wurde. Und gerade eine Woche vorm Derby ist das halt extremst wichtig, weil die Spiele davor halt richtig Murks waren. Und definitiv die Atmosphäre am Freitag. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt ein Flutlichtspiel. Es ist dieses typisch fußballromantische, optische Aktion vielleicht noch, die ein oder andere auf den Tribünen. Eine besondere Atmosphäre, was halt auch den ganzen zusammengewürfelten Spielern definitiv irgendwie was Besonderes gibt und dass die Jungs dann einfach heiß.
Ich denke, es ist unumstritten, dass wir einen sehr hässlichen Punkt aus dem Pott mitgebracht haben. Hässlich und dreckig. Perfekte Überleitung zum nächsten Gegner. Ich glaube, wir starten mit guten Vorzeichen in die Woche. Die Mannschaft ist nicht demoralisiert, weil sie mit Willen diesen Punkt entführt hat gegen eine Mannschaft, die auf jeder Position besser war. Zwei Spieler für mich in Derbyform. Neubauer, wirklich nicht viel gelungen, hat aber nach Ballverlust und Verstolperer Biss gezeigt, einen verdammten Seemannskörper in die Beine des Gegners gemacht, liebe ich. Und zweitens Bundu, der unbedingt will, auch wenn ihm diese Saison wirklich nicht viel gelingt. Man merkt, er will Verantwortung, er will auf Teufel komm raus Abschlüsse, letzte und vorletzte Bälle, versucht immer weiter. Ich predikte einen weiteren Bundu-Scorer.
Hoffnung bzw. sogar Sicherheit für das Derby am Freitag gibt mir neben der Tatsache, dass wir also rein spielertechnisch natürlich einen absoluten Klassenunterschied haben, die Tatsache, dass die Jungs maximal unzufrieden sein müssen mit den letzten vier Spielen und du musst dich irgendwann freischwimmen. Und ich glaube, Freitagabend zu Hause, Flutlicht, Derby, also genau das ist der Moment, um einfach mal wieder zu zeigen, dass man spielerisch die beste Mannschaft in der Liga ist. Und wenn man dann das gleiche Zweikampfverhalten an den Tag legt, wie der BTSV es auch tun wird, dann gewinnen wir das halt 3-0.
Moin Männer. Allen allererster Stelle einmal liebe Grüße an den Podcast-Tisch. Ich hoffe, ihr ballert eine geile Pre-Derby-Folge raus. Ich bin sehr optimistisch, was das Derby am Freitag im Niedersachsenstadion angeht. Ich glaube, wir werden mit 3-1 gewinnen, so wie schon in der Hinrunde. Glaube ich, braucht es nach unserer jetzigen Mini-Mikrokrise einen Derby-Sieg. Und zwar einen eindeutigen, da glaube ich fest dran. Und was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Matsuda, Chakrun und Bundu auch wieder im Kader sind. Und uns, glaube ich, über die 90 Minuten weiterhelfen werden, sodass jeder Gas geben kann und wir die Jungs aus dem Stadion ballern und die 3 Punkte in Hannover bleiben.
Was mir Hoffnung für das Derby macht, ist, dass 96 die viel bessere Mannschaft hat, vor allem die viel bessere Offensive und mit dem Momentum aus dem Schalke-Spiel kommt. Sollten wir zu Hause 1-0 in Führung gehen, gewinnen wir das Ding.
Moin Jungs, was geht? Also, was gibt mir Hoffnung fürs Derby? Wir haben seit 13 Jahren endlich mal wieder ein Freitagabendspiel. Schön Flutlicht in der zweiten Halbzeit, was das Ganze nochmal extra schön Stimmung mit reinbringt. Und wir diesmal auch keine beschissenen Einschränkungen von Daniela Behrens oder sonstigen haben. Und alle da sein können, die Stimmung hoffentlich explodieren wird und wir BS aus Hannover schießen und die drei Punkte in Hannover bleiben.
Vamos, geile Einsendung. Wer jetzt noch nicht heiß ist, hat das Ganze nicht verstanden. Gianni, auf welche Startelf hoffst du?
Puh, meine Gedanken richten sich gerade nach dem Schalke-Spiel immer mehr in die Richtung der Typen. Umso trauriger bin ich, dass ein Franz Roggo nicht im Kader war auf Schalke, weil ich, hatte ich glaube ich schon mal hier erwähnt, ihn gerade im Hinspiel, ich glaube da ist er in der 60. reingekommen, da hat er schon genau das auf den Platz gebracht, was du in einem Derby zeigen musst. Und gerade mit der Nicht-Nominierung halte ich es für unwahrscheinlich, dass er dabei ist, was ich echt schade finde. Deswegen plane ich auch nicht mit ihm in meiner Elf. Für mich gibt es eine große Frage. Wer geht in die Innenverteidigung für Tomjak? Ich gehe stark davon aus, dass der Mike Nawrocki die Mitte decken wird. Gita wird hoffentlich wieder einsatzbereit sein und nimmt seinen gewohnten Platz ein. Aber der dritte Mann ist, glaube ich, die allergrößte Frage. Wir haben da einen Ocon oder einen Allgeier zur Auswahl. Beide haben mich tatsächlich nicht wirklich überzeugt in den letzten Wochen, sowohl ein Ocon nicht, als auch ein Allgeier jetzt wieder auf Schalke auch nicht. Von daher wird das, glaube ich, so das größte Fragezeichen sein. Ich gehe einfach mal mit einem Spieler, den man da vielleicht nicht erwartet, mit Herrn Neubauer. Bedingt dadurch, dass wir mit ihm in der Dreierkette Platz schaffen auf der rechten Seite für Matsuda, weil ich die japanische Flügelzange wieder sehen will in Kombination mit seinem Landsmann, mit Yokota. Ich glaube, ein Yokota würde davon extrem profitieren, wenn sein Buddy hinter ihm steht und die beiden fleißigen Japaner sind genauso fleißige Typen, die du im Derby brauchst. Die werden sich die Seele aus dem Leib rennen für dieses Spiel und die beiden möchte ich auf jeden Fall auf dem Platz haben, würde aber auch ungern auf Neubauer verzichten. Deshalb ziehe ich Neubauer in die Dreierkette nach hinten links, der dann in der Kombination mit Uden auf der linken Seite hoffentlich auch zu einer guten Harmonie sorgt auf der linken Seite. Der Enzo wird seinen gewohnten Platz einnehmen auf der 6. Vor ihm startet ein Aseko. Yokota, habe ich ja gerade schon gesagt, würde ich vorne rechts einsetzen und vorne links sich ein Saad nicht. Nicht, weil ich irgendwie jetzt ja seine Qualität nicht sehe, seine Qualität ist nach wie vor da, aber ich möchte auf jeden Fall Hüseyin Şakrun im Derby spielen sehen und ich möchte auch, dass er von Anfang an spielt. Im Sturm ist natürlich jetzt die Frage, ein Pichler oder ein Kellmann. Für mich bleibt Kellmann die Nummer 1 im Sturm. Für mich spricht auch nichts dagegen, einen Pichler erstmal auf die Bank zu setzen. Genau das war nämlich auch die Argumentation zu Saisonbeginn, wo ein Kellmann als Joker immer gebutzt hat und ein Pichler gestartet hat. Meiner Meinung nach sollte man es jetzt genau andersrum machen. Ein Kellmann muss starten, wir brauchen die Wucht vorne, wir brauchen vielleicht auch mal einen, der da eklig reintritt. Und ein Pichler, der motiviert aus dem Schalke-Spiel geht, kann man sich dann für die zweite Halbzeit aufheben. Das wäre meine Elf.
Würde mir sehr Hoffnung machen, diese Startelf. Also ich würde Pichler jetzt tatsächlich bringen und würde es genau tauschen und würde Kellmann mal in ein fertiges, nahezu fertiges Spiel reinkommen lassen und würde Pichler die Braunschweiger aufreiben lassen. Aber ich könnte mit deiner Startelf auch sehr gut leben. Fabian, wir hatten letzte Woche eine Hörerfrage.
Genau, wir haben euch gefragt, oder ich habe euch vielmehr gefragt, was glaubt ihr denn jetzt? Wie sieht's aus? Steigen wir auf Platz 1, 2, geht's in die Relegation oder verpassen wir den Aufstieg? Und es haben ziemlich viele mitgemacht und das Ergebnis scheint relativ klar. Schalke, ist vielleicht euer Gefühl, ist da oben gesetzt. Also Platz 1 wird's für uns nicht. Da sagen nur 11%, dass wir das noch schaffen können. Aber danach wird's ganz spannend, weil da könnte man sagen, es ist unentschieden. Beinahe 29% sagen, dass wir Zweiter werden, 31% und damit am meisten schicken uns in die Relegation und dem Herzinfarkt nah. Und wieder 29% sehen den Aufstieg verpasst. Wir hoffen, dass dieses Drittel noch überzeugt wird von 96 und eines Besseren belehrt wird.
Aber 70% sehen uns immerhin auf einem Aufstiegsplatz. ne? Ja. Auf einem der drei möglichen Aufstiegsplätze. Und das ist schon wieder sehr positiv.
Auf jeden Fall.
Nice. Ja, die Hörerfrage ist, wie seht ihr das mit der Scouting-Agentur, dem externen Dienstleister, der sich künftig auch mit um unsere Transfers kümmern soll? Seht ihr das eher positiv oder seht ihr das negativ? Haut gerne mal eure Argumente raus. Vielleicht wissen wir ja in der nächsten Folge schon mehr und können dann da ein bisschen weiter drauf eingehen. Ansonsten macht euch heiß. Wir müssen auch was abliefern. Wir müssen von den Rängen Gas geben. Die Spieler brauchen uns. Es geht nur zusammen am Freitag. Und ja, geht fleißig ins Stadion, unterstützt, pfeift nicht, sondern feuert die Mannschaft an. 90 Minuten lang bedingungsloser Support. Und dann wird das schon hinhauen. Bis dahin eine gute Woche und holt den Derby-Sieg. Peace.
Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you.